NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Sebastian Ehl am Mikrofon. Guten Abend. Ist der Dortmunder arroganter als der Rostocker? Oder neigen Sie häufiger zum Rumnörgeln, nur weil Sie zufällig aus Schwerin kommen und nicht etwa aus Osnabrück oder Lübeck? Diese Klischees über Ost- und Westdeutsche herrschen offenbar auf beiden Seiten immer noch vor. Mehr Ergebnisse einer Studie zum wiedervereinigten Deutschland gibt es gleich hier im Echo des Tages. Außerdem bis 19 Uhr. Ärger um Flüchtlingspolitik. Bundesländer streiten über den richtigen Weg. Dazu haben wir auch einen Kommentar für Sie vorbereitet. Jubel über ein Stück Papier. Was der neue Pass für den chinesischen Künstler Ai Weiwei bedeutet. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist der Blick auf alle wichtigen Trikotfarben nach der heutigen Etappe bei der Tour de France, die übrigens einen deutschen Radler ganz oben auf dem Siegertreppchen sah. So viel sei schon mal verraten. Ost gegen West und umgekehrt. Noch immer hapert es oft am Verständnis zwischen neuen und alten Bundesländern. Das ist das Ergebnis einer Studie, die den seit 25 Jahren wiedervereinigten Deutschen gehörig die Augen öffnet. Zumindest aber auch eine wichtige Gemeinsamkeit zwischen Ost und West ist damit nachgewiesen. Immerhin, beide finden sich gegenseitig nämlich ganz schön besserwisserisch. Mehr Erkenntnisse aus der Studie hat Felix Holtermann.
Angenähert, aber noch nicht eins. So lautet das Ergebnis, das das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung in einer Studie herausgefunden hat. 25 Jahre nach der deutschen Einheit haben die Wissenschaftler 25 Lebensbereiche untersucht. Mit der Frage, wie stark hat die Wiedervereinigung das Leben der Menschen geprägt? Direktor Rainer Klingholz.
Insgesamt muss man sagen, dass der Bielefelder und der Mannheimer, wenn er jetzt auch noch nie in Ostdeutschland war und nicht die Zeitung liest und nicht fernsieht, im Zweifel nichts von der Wiedervereinigung mitbekommen hat.
Im Osten sehe das ganz anders aus. Die Einheit habe den Menschen viel gebracht, sagt Klingholz.
25 Jahre später steht Deutschland besser da als jedes andere ehemalige Land des Ostblocks. Fehler hin, Kosten her. Die Wiedervereinigung war eine riesige Erfolgsgeschichte.
Ein Beispiel, die gestiegene Lebenserwartung. Wer heute in Ostdeutschland geboren wird, lebt aller Voraussicht nach 5 bis 6 Jahre länger als zu DDR-Zeiten. Ost und West liegen gleich auf. Und auch in anderen Bereichen hat der Osten aufgeholt.
Wenn Sie sich die Umweltbedingungen anschauen, da sind wir im Moment so, dass der Osten sogar besser dasteht. Er hat mehr Nationalparks, er hat alle Altlasten beseitigt und er hat auch nicht diese alten Industrien mehr, die es im Westen zum Teil noch gibt.
Gut für die Umwelt, schlecht für den Arbeitsmarkt. Der Zusammenbruch der DDR-Industrie gehört zu den Schattenseiten der Einheit. Ostdeutsche verdienen immer noch ein Viertel weniger. Sie arbeiten länger, produzieren aber weniger, da die Großindustrie fehlt. 2 Millionen sind nach der Wende in den Westen gezogen, den Jobs hinterher. Es gibt aber auch andere Trends. So kopiere der Westen nun endlich Errungenschaften des Ostens, sagt Rainer Klingholz.
Das ist bei der Kinderbetreuung, bei der Frauenerwerbstätigkeit. Also es ist jetzt längst nicht nur so, dass der Osten sich an den Westen anpassen musste, sondern der Westen hat auch was vom Osten gelernt.
2004 gab es im Westen für nur knapp 5% der Kleinkinder einen Krippenplatz. 10 Jahre später gab es den schon für rund ein Drittel der Kinder. Im Osten lag und liegt die Betreuungsquote bei über 50%. Die Einheit sei ein langsamer Prozess, so das Fazit der Forscher.
Und da dauert es dann eben mindestens noch eine Generation oder im Falle der Bevölkerungsentwicklung werden wir auf absehbare Zeit keine Angleichung erleben.
Vieles dreht sich in der Berichterstattung derzeit um überfüllte Flüchtlingsunterkünfte. Die Überlastung von Städten und Gemeinden bei der Unterbringung ist da nur ein Aspekt. Oft bringt die Enge auch soziale Spannungen unter den Flüchtlingen selbst mit sich. Beispiele der vergangenen Tage sind Bramsche und Braunschweig in Niedersachsen, wo das Innenministerium nach mehreren Schlägereien Konsequenzen angekündigt hat. In Nordrhein-Westfalen hat die Bezirksregierung Arnsberg heute versprochen, mehr Plätze für Flüchtlinge zu schaffen als bisher geplant. Immer lauter wird in der Zwischenzeit der Ruf der Kommunen nach Hilfe aus Berlin. Von dort Christina Nagel.
Die Kommunen schlagen Alarm und die Politik reagiert mit hitzigen Debatten. Kontraproduktive Diskussionen sind es aus Sicht von Flüchtlingsorganisationen und Kirchenvertretern. Sie warnten heute eindringlich davor, mit Worten die Lage im Land zu verschärfen. Das spiele denen in die Hände, die generell gegen Asylsuchende mobil machten. Zudem, daran erinnerte heute noch einmal der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, seien sich Bund und Länder doch eigentlich in vielen Dingen mittlerweile einig. Vor allem darin, dass Asylverfahren generell unabhängig vom Ort der Entscheidung, also dem Bundesland, beschleunigt werden müssten.
Das bedeutet, dass die, die keine Bleiberechtsperspektive haben, schneller zurückgeführt werden. Und das heißt für die, die eine haben, dass sie schneller in den Arbeitsprozess eingegliedert werden.
Um aber schneller entscheiden zu können, braucht das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mehr Personal. Von den über 2000 Stellen, die neu geschaffen wurden, konnten bislang aber erst 650 besetzt werden. So etwas, heißt es, gehe eben nicht von heute auf morgen. Einigkeit bei Bund und Ländern gab es eigentlich auch darüber, dass Asylsuchende, die keine oder kaum eine Chance auf ein Bleiberecht haben, in den zentralen Aufnahmestellen, also den Ersteinrichtungen, bleiben sollten. Mit dem Ziel, so Sigmar Gabriel Anfang Mai,
dass wir die gar nicht erst in die dezentrale Unterbringung und damit in die Kostenbelastung der Kommunen überweisen. Das sind insbesondere die Flüchtlinge aus dem Balkan.
Denn ihre Chance auf Asyl liegt weit unter 1%. Aber auch wenn sich das mittlerweile in Ländern wie Kosovo, Serbien oder auch Mazedonien herumgesprochen hat, die abschreckende Wirkung hält sich in Grenzen. Bei jungen Menschen, weil sie trotz der bisherigen Hilfsprogramme in ihren Heimatländern keine Zukunftsperspektive sehen, bei anderen, weil sich selbst ein kurzer Aufenthalt in Deutschland lohnt, sagt Brigitte Koller von der GIZ.
Das bisschen, was sie bei uns bekommen in Deutschland, reicht ihnen schon, um eine Weile länger hier zu überleben.
Für Ministerpräsident Kretschmann stellt sich deshalb die Frage, was es bringt, weitere Balkanstaaten als sichere Herkunftsländer einzustufen. Zuletzt waren Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina als solche benannt worden.
Aus dem sicheren Herkunftsland Mazedonien sind die Zahlen gestiegen, und zwar um die Hälfte. Aus dem sicheren Herkunftsland Serbien sind sie gesunken um ein Drittel. Das heißt, die Bundesregierung muss erst mal darlegen, bringt das was?
Wann die Auswertung abgeschlossen sein wird, ist noch offen. Es gäbe, hieß es heute im Innenministerium, noch keinen konkreten Zeitplan. Ebenso wenig, wie es zurzeit Bestrebungen gäbe, am umstrittenen Verteilungsschlüssel für Flüchtlinge etwas zu ändern. Das anzugehen, sei aus Sicht des Ministers eine sehr große Herausforderung. Viel Stoff also weiterhin für hitzige Debatten, die weder den Kommunen noch den Flüchtlingen wirklich weiterhelfen.
Christina Nagel über den unterschiedlichen Umgang der Bundesländer mit Flüchtlingen. Da wird geschachert, gepokert, sich gedrückt. Das Gezänk zwischen den Ländern einerseits und den Parteien andererseits offenbart. Bund und Länder haben in der Flüchtlingspolitik komplett versagt, meint Volker Schaffranke in seinem Kommentar.
Überfüllte Erstaufnahmelager, Containerdörfer, Zeltstädte, Turnhallen. Hier halten sich derzeit Menschen auf, die auf ihrer Flucht alles verloren haben und eine neue Perspektive suchen. Und wer kümmert sich darum? Überforderte Städte und Kommunen. Den letzten beißen die Hunde. Nach diesem zynischen Motto verfährt die Bundesregierung. Sie reicht die Schwierigkeiten weiter und ist selbst nicht in der Lage, das Grundproblem zu lösen. Die Dauer der Asylverfahren ist immer noch viel zu lang. Das Warten verursacht Kosten. Darauf bleiben die Gemeinden sitzen. Der Bund lässt sie im Regen stehen. Der erste große Fehler. Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina als sichere Herkunftsstaaten einzustufen, hat auch nicht den Effekt, den man sich erhofft hat. Aus Serbien kommen weniger Flüchtlinge, aber aus Mazedonien immer mehr. Dieses System hat eben keine Steuerungswirkung. Der dritte große Fehler: Nach einem komplizierten Schlüssel werden die Flüchtlinge auf die Bundesländer verteilt. Was dazu führt, dass NRW, Niedersachsen oder Schleswig-Holstein keine Kapazitäten mehr haben. Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern aber sehr wohl mehr Flüchtlinge aufnehmen könnten. Bayern versucht sich jetzt in einem Zweiklassensystem, ganz nach dem Motto, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Die aus Kriegs- und Krisenregionen kommen in die eine Aufnahmerichtung, die anderen aus sicheren Herkunftsstaaten in eine ganz andere. Denen aus Syrien oder Eritrea muss laut Gesetz ja irgendwie geholfen werden, doch die anderen aus den Balkanstaaten, die sind nur Schmarotzer und gehören abgeschoben. Das reiche, wirtschaftlich starke Deutschland scheitert an seinen eigenen Fallstricken. Die Regierungszentrale schiebt das Problem in die Provinz, 16 Bundesländer stolpern über den Föderalismus und vorbereitet war darauf eh niemand. Trotz dieses Desasters kümmern sich täglich tausende Ehrenamtler um Flüchtlinge. Vor denen sollte sich das gesamte Bundeskabinett verneigen und selbst in Sack und Asche gehen. Was wir brauchen? Menschen aus Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina, Albanien, Montenegro und dem Kosovo muss in ihrer Heimat eine Perspektive geboten werden, damit sie ihr Zuhause erst gar nicht verlassen müssen. Das ist ohne Zweifel eine gesamteuropäische Aufgabe. Hierzulande muss der Bund die Kosten für die Unterbringung und die Gesundheitsvorsorge von Flüchtlingen voll übernehmen. Und das nicht nur, wenn Bürgermeister und Landräte bettelnd vor dem Kanzleramt stehen. All das kostet Zeit, Nerven und Geld. Aber das wäre dann endlich mal eine verantwortungsvolle Flüchtlingspolitik.
Bund, Länder und die Flüchtlingspolitik, das war der Kommentar von Volker Schaffranke hier bei uns im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ein paar Tage griechischer Verschnaufpause liegen hinter uns, aber heute geht's in Athen wieder mal um den erhofften Weg raus aus der Krise. Das griechische Parlament stimmt nachher noch über die restlichen Reformschritte ab, die mit den Gläubigern ausgehandelt worden waren. Danach soll es dann wirklich richtig losgehen mit den Verhandlungen über das angepeilte neue Hilfspaket. Dass es ein deutliches Ja dazu gibt heute Abend, ist zwar sicher. Ziemlich nervös dürfte Regierungschef Tsipras allerdings in diesen Stunden dennoch sein. Dazu aus Athen Anna Kokzidou.
Für Alexis Tsipras steht die nächste Machtprobe an. Die Frage lautet, welche Mehrheiten wird er am Abend bekommen, wenn im Parlament über das zweite Maßnahmenpaket der Regierung abgestimmt wird? Die Stimmen der Opposition hat Tsipras in großen Teilen sicher, so wie letzte Woche auch. Doch wie viele seiner eigenen Abgeordneten werden mit Nein votieren? Hinter den Kulissen laufen intensive Gespräche, um wenigstens jene 6 Abweichler, die sich vergangene Woche enthalten hatten, umzustimmen. Tsipras Argumente: Es gibt für Syriza keinen anderen Weg und wir sind die Einzigen, die die Maßnahmen sozialverträglich umsetzen können. Der Appell des Syriza-Abgeordneten Sokratis Famelos im Athener Parlament richtet sich vor allem an die eigenen Reihen. Wir werden nicht akzeptieren, dass diese Regierung fällt. Das Puzzle darf nicht von jenen zu Ende zusammengefügt werden, die das alte, korrupte System repräsentieren. Wir werden nicht erlauben, dass Griechenland von jenen Kräften regiert wird, die es in diese Situation gebracht haben. Tsipras gibt sich stark. Er hat sich auch klar gegen die linke Plattform innerhalb von Syriza positioniert und gegen den ehemaligen Finanzminister Varoufakis, der ebenfalls querschießt. Niemand solle sich hinter der Sicherheit von Tsipras Unterschrift verstecken, so der Regierungschef. Wer andere Lösungen habe, solle sie präsentieren. Der Riss in der eigenen Partei ist also groß. Der Popularität von Tsipras schadet dies hingegen nicht. Nach wie vor ist er bei der Mehrheit der griechischen Bevölkerung beliebt. Der Schriftsteller Petros Markaris erklärt es so:
Tsipras ist stark im Inland, auch weil die Opposition keine Politiker hat, die Tsipras herausfordern könnten.
Bei der Abstimmung heute Nacht geht es nicht um Sparpläne, sondern um Reformen in Justiz und Bankenwesen. Unter anderem um die Beschleunigung von Gerichtsverfahren und um die Sicherheit von Sparguthaben bis zu 100.000 Euro. Ein Gesetz, das zu einer höheren Besteuerung der Bauern führen sollte, ließ Tsipras aus der Tagesordnung nehmen. Die Widerstände waren zu heftig, es wird erneut beraten. Für den Terminplan in Richtung Hilfspaket sind diese möglichen Maßnahmen auch nicht entscheidend. Tsipras lässt die Möglichkeit von Neuwahlen offen, sollte ihm die Gefolgschaft im Parlament von einem Teil der eigenen Leute nach wie vor verweigert werden. Doch die meisten Griechen wollen keine erneuten Wahlen. Sie wünschen sich eine Rückkehr zu Normalität und Stabilität.
Ob es wirklich ein ernstzunehmendes Zeichen der Hoffnung für die Ukraine ist, scheint unklar. Zu oft schon haben Regierungsvertreter und prorussische Separatisten Fortschritte angekündigt. Herausgekommen ist aber meistens nicht viel. Jetzt hat der ukrainische Präsident Poroschenko zugestimmt, alle Panzer- und Artilleriegeschütze aus einer größeren Pufferzone im Krisengebiet Lugansk abzuziehen. Mehr dazu von Hermann Krause.
Bei einem Aufenthalt in dem Gebiet von Lugansk, nahe den umkämpften Gebieten in der Ostukraine, kündigte der ukrainische Präsident die Schaffung einer 30 Kilometer langen entmilitarisierten Zone an. Petro Poroschenko: Ich habe die ukrainischen Vertreter in der Kontaktgruppe angewiesen, dringend mit der OSZE und mit der russischen Seite einen Vertrag über eine 30 Kilometer lange Pufferzone entlang der Frontlinie zu unterschreiben. Die Artillerie, die da geblieben ist, die Panzer und die Minenwerfer, sie müssen abgezogen werden und dann werden die ständigen Beschüsse auch endlich aufhören. Gestern hatten sich Vertreter der OSZE, der Ukraine und Russlands wiederum in Minsk getroffen. Dabei seien Fortschritte erzielt worden, hieß es aus Delegationskreisen. Der Vorsitzende der OSZE-Mission, Dacic, erklärte, in einem Dokument sei nun genau fixiert worden, wie der Abzug der Waffen durchgeführt und überprüft werde. Ähnliches bestätigte auch Poroschenko. Gestern waren unsere diplomatischen Bemühungen erfolgreich. In Minsk wurden unsere Vorschläge angenommen. In einigen Tagen beginnt der Abzug der schweren Waffen unter Kontrolle der OSZE. Unklar ist dabei, ob der ukrainische Präsident einen Abzug von der aktuellen Frontlinie meint oder von der, die im Minsker Vertrag im Februar fixiert wurde. Nach der Unterzeichnung hatten sich zuerst die Kriegsparteien an die Vereinbarung gehalten, dann aber wieder schwere Technik nach Bedarf verlegt. Die OSZE hatte dabei kaum Gelegenheit, dies zu kontrollieren. Gleichzeitig kündigten die Separatisten gestern an, ihrerseits Waffen mit einem Kaliber von weniger als 100 Millimetern von der Frontlinie abzuziehen. Das russische Fernsehen zeigte erste Bilder. Dazu Separatistenführer Putschilin. Die Volksrepublik Donetsk hat ihr Versprechen eingelöst und die Technik um 3 Kilometer von der Frontlinie zurückgezogen. Geblieben sind die Waffen nur noch an den umkämpften Orten und sie werden auch erst dann zurückgezogen, wenn ein beidseitiges Dokument unterschrieben ist. Ob dies tatsächlich eine Art Durchbruch ist, was in Minsk erzielt wurde, lässt sich im Moment nicht klar einschätzen. Auch ein Sprecher der Bundesregierung in Berlin meinte, es gebe Hoffnung auf eine Deeskalation in der Ostukraine. Bisher waren derartige Hoffnungen nach kürzester Zeit aber immer wieder zerstört worden.
In Norwegen war heute alles etwas ruhiger, langsamer, nachdenklicher. Ganz bewusst. Der Tag stand im Zeichen der Trauer. 4 Jahre nach den Anschlägen des rechtsextremen Massenmörders Anders Breivik in Oslo und auf der Insel Utøya. 77 Menschen starben damals, viele von ihnen Kinder und Jugendliche, die zu Gast in einem Sommerlager waren. Über das Gedenken heute in Norwegen, Carsten Schmiester.
Absolute Stille im Osloer Regierungsviertel, wo vor 4 Jahren die Autobombe explodiert war und 8 Menschen getötet hatte, begannen heute die Gedenkveranstaltungen. Der Rahmen bescheiden, die Stimmung betroffen. Unter den Rednern Erna Solberg, Chefin der konservativen Minderheitsregierung. Heute, 4 Jahre nach dem fürchterlichen Tag, stehen wir zusammen mit denjenigen, die das Teuerste verloren haben, was sie hatten. Wir gedenken in Liebe derer, die getötet wurden. Wir werden sie nie vergessen. Der 22. Juli hat eine tiefe Wunde gerissen, die nur schwer heilen wird. Die vielleicht auch gar nicht heilen soll. Heute wurde ebenfalls im Regierungsviertel das neue Informationszentrum eröffnet. Eine Ausstellung zeichnet die Ereignisse des 22. Juli 2011 nach. In einem der Räume steht das Wrack des Autos, in dem Anders Breivik die Bombe versteckt hatte, bevor er als Polizist getarnt auf die Insel Utøya fuhr und 69 Teilnehmer eines Sommercamps der Arbeiterjugend ermordete, viele andere schwer verletzte. Um diese Ausstellung hatte es im Vorfeld Streit gegeben. Angehörige der Opfer lehnen sie als Ehrung des Attentäters ab. Andere fürchten, das Infozentrum könne zur Kultstätte für Rechtsextreme werden, während Regierung und Ausstellungsmacher das Konzept verteidigen. Erinnern sei nötig, Wissen die wirksamste Waffe im Kampf gegen den Hass. Und dieses Wissen wird sachlich vermittelt. Die Ausstellung ist nüchtern gehalten und wirkt umso mehr ernüchternd. Jan-Tore Sanner, der für die Ausstellung verantwortliche Minister, kann die Kritik nicht nachvollziehen.
Ich
denke, dass die Macher dieser Ausstellung eine wirklich gute Wahl getroffen haben. Im Mittelpunkt stehen nämlich die Geschichten derjenigen, die damals ums Leben gekommen sind. Einer der Gäste der Gedenkfeier war Jonas Gahr Støre, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Anders Breivik hatte es auf der Insel Utøya vor allem auf Mitglieder der Jugendorganisation dieser Partei abgesehen. Zwar ist Breivik wohl für immer im Gefängnis, aber die Bedrohung bleibt, warnte er. Wir werden heute, wie auch sonst so oft in den Nachrichten, daran erinnert, dass es Grausamkeit überall und sehr oft auf der Welt gibt und dass wir damit wohl leben müssen. Aber dieser 22. Juli ist für uns auch ein Anstoß, immer wieder gegen Extremismus und gegen Gewalt zu argumentieren. Der Gedenktag endete mit der Einweihung des Mahnmals auf Utøya, eines zwischen Bäumen aufgehängten großen Stahlringes mit den eingravierten Namen der Toten.
In den USA bekommt die Diskussion um Rassismus bei der Polizei neue Nahrung. Grund ist der Tod einer schwarzen Bürgerrechtsaktivistin. Sandra Bland starb in einer Gefängniszelle, in der sie nach einer dubiosen Verkehrskontrolle im US-Bundesstaat Texas einsaß. Von eben dieser Straßenkontrolle sind jetzt brutale Videoaufnahmen veröffentlicht worden, die für Empörung sorgen. Aus den USA Andreas Horchler.
Auf dem 52-minütigen Polizeivideo, das aus dem Streifenwagen aufgenommen wurde, ist zu sehen, wie ein weißer Polizist auf das Fahrzeug der Afroamerikanerin Sandra Bland zugeht. Im Bild steht ihr Fahrzeug vor dem Polizeiwagen. Kurz wirkt die Szene wie Routine. Sie machen ihren Job, sagt Bland. Sie wirken irritiert, der Polizist. Wenig später ändert sich der Ton.
You mind putting out your cigarette, please?
Würden Sie bitte Ihre Zigarette ausmachen? Das ist mein Auto. Steigen Sie aus. Ich muss nicht aussteigen. Steigen Sie aus. Sie haben nicht das Recht. Aussteigen. Der Streit eskaliert. Der Polizist holt einen Elektroschocker. Raus aus dem Auto. Ich verpasse Ihnen einen Elektroschock. Und das, weil ich keinen Blinker gesetzt habe. Los, rüber da. Das Video der Polizei in Waller County, Texas, scheint den Hergang nicht komplett wiederzugeben. Fahrzeuge und Personen verschwinden an verschiedenen Stellen aus dem Bild. Anwältin Mo Ivory sagt in CNN, ich habe mir das komplette Video angesehen, es ist klar, das wurde bearbeitet. Will die Polizei nicht den ganzen Hergang der Festnahme zeigen? Wurde Bland bei der Auseinandersetzung mit der Polizei schwer verletzt? Auf einem Handyvideo klagt sie, er hat meinen Kopf auf den Boden gestoßen, ich habe Epilepsie. Knock my head in the ground like an epilepsy, you mother- 3 Tage nach der Festnahme wird Sandra Bland erhängt in ihrer Gefängniszelle im Waller County Jail aufgefunden. Staatsanwalt Elton Mathis will die Untersuchung so intensiv führen wie eine Mordermittlung. Das FBI wurde hinzugezogen. Amerika setzt sich nach Ferguson, New York, Ohio, Baltimore wieder mit weißer Polizeigewalt gegen unbewaffnete Afroamerikaner auseinander. Black Lives Matter-Aktivistin Sandra Bland hatte in einem Videoblog gesagt, es ist ein hartes Los, im heutigen Amerika schwarz zu sein.
Being a black person in America is very, very hard.
Sandra Bland am Ende des Beitrages von Andreas Heuchler. Noch nie waren so viele ausländische Studenten an deutschen Hochschulen eingeschrieben wie zurzeit. Über 300.000 sind es. Eine Zahl, die Bundesbildungsministerin Johanna Wanka heute bei der Vorstellung des neuen Hochschulreports sichtlich stolz machte. Aber nicht die Masse macht es bekanntlich, sondern die Klasse. Und da ist in einigen Punkten durchaus noch jede Menge Luft nach oben. Mehr dazu im Bericht von Julia Barth.
Es ist ein Kompliment an die deutschen Hochschulen. Im vergangenen Jahr waren erstmals mehr als 300.000 ausländische Studenten an deutschen Unis eingeschrieben. Damit kommt inzwischen jeder 9. Student aus dem Ausland, Tendenz steigend. Deutschland hat sich zum drittbeliebtesten Gastland weltweit gemausert, nach den USA und Großbritannien. Für Bildungsministerin Johanna Wanka der Beweis, das Studium in Deutschland hat international hohes Ansehen.
Die klare Studienstruktur, das fachliche Niveau und der starke Forschungsbezug spielen hier eine Rolle. Und viele sagen, sie kommen nach Deutschland, weil es ein Land ist mit einem hohen technologischen Standard.
Vor allem in China, Russland und Indien ist ein Auslandsaufenthalt in Deutschland beliebt. Sorgen bereitet der Bildungsministerin allerdings, dass es im Alltag noch zu häufig an einer gelungenen Integration hapert. Vor allem dann, wenn die Gaststudenten schlecht Deutsch sprechen.
70% derer, die kommen, sagen, dass sie im Studienalltag in der Hochschule, dass sie sehr zufrieden sind mit den Bedingungen. Dass aber der Austausch mit den Einheimischen, in Klammern, also auch mit dem sozialen Umfeld, dass das noch nicht zufriedenstellend ist.
Und trotzdem, mehr als die Hälfte der ausländischen Absolventen bleibt in Deutschland, um hier zu arbeiten. Das freut Johanna Wanka, denn die klugen Köpfe kann die Wirtschaft gut gebrauchen. Weniger freut sie, dass die Bleibewilligen im Schnitt rund ein Jahr nach einem Job suchen müssen.
Da müssen die Arbeitgeber auch aktiver werden, ganz, ganz eindeutig. Aber auch an den Hochschulen muss überlegt werden, wie kann man vor Abschluss des Studiums noch viel besser informieren über die Möglichkeit und offensiv dafür werben.
Die Werbung der Hochschulen, mit der deutsche Studenten für einen Auslandsaufenthalt begeistert werden sollen, hat offensichtlich gefruchtet. Bis 2020 will die Bundesregierung erreichen, dass jeder 2. Studierende zumindest ein Erasmus-Semester, ein Praktikum oder einen Sprachkurs im Ausland macht. Bereits 2014 waren es immerhin schon 37%, 15% mehr als noch im Jahr zuvor. Geholfen hat dabei auch die Tatsache, dass die Studienleistungen im Ausland an deutschen Unis inzwischen deutlich besser anerkannt werden, sagt Margret Wintermantel, Präsidentin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. So verlieren die Studenten weniger Zeit und es lohnt sich noch mehr, über den deutschen Tellerrand hinauszuschauen.
Neue Perspektiven kennenzulernen, sich einfach mit anderen Realitäten auseinanderzusetzen. Es ist also eine starke Motivation für unsere Studierenden. Sie wollen auch die Landessprache lernen. Sie wollen natürlich auch ihre Karrierechancen in Deutschland erhöhen.
Das zeichnet die deutschen Studenten auch im europäischen Vergleich aus, denn sie sind deutlich mobiler als etwa Studierende in Frankreich, Spanien oder Großbritannien.
Große Erleichterung bei einem der wichtigsten chinesischen Künstler und Regierungskritiker und seinen Anhängern. Ai Weiwei hat nach 4 Jahren von den chinesischen Behörden seinen Pass zurückbekommen. Damit ist es zumindest sehr viel wahrscheinlicher geworden, dass er bald wieder reisen darf. Erstes Ziel dürfte für Ai Weiwei Deutschland sein, denn in Berlin warten sowohl seine Familie als auch eine Gastprofessur an der Universität der Künste. Partystimmung herrschte heute aber erstmal in Peking. Von dort Axel Dorloff.
Auf dem Foto hält er seinen Pass stolz in die Kamera. Im sozialen Netzwerk Instagram hat Ai Weiwei ein Bild von sich selbst mit seinem neuen Reisepass gepostet. Mehrere tausend Gefällt-mir-Angaben in wenigen Stunden. Und ihm selbst gefällt das am besten. Das hat er dem ARD-Hörfunkstudio Peking am Telefon gesagt.
My heart is at peace, you know. I finally got back the passport which belongs to me and has been away from me over past 4 years. And finally it's back.
Mein Herz ist pieps, pieps. Endlich habe ich den Pass wieder, der zu mir gehört und den ich 4 Jahre nicht hatte. Endlich ist er zurück. So Ai Weiwei. Im April 2011 nehmen ihn die chinesischen Sicherheitsbehörden fest, als er nach Hongkong ausreisen will. Mehr als 40 Tage gibt es kein Lebenszeichen. 3 Monate wird Ai Weiwei an einem unbekannten Ort festgehalten. Danach steht er unter Hausarrest. Der Pass ist weg. Ihm werden Steuervergehen vorgeworfen und er wird überwacht und ständig begleitet. Aber in jüngster Zeit wurde das anders, sagt Ai Weiwei.
My condition has been softened.
Meine Lage hat sich verbessert. Es hat sich etwas entspannt seit einem Jahr. Die Behörden machen mir deutlich weniger Stress. Und noch was hat sich geändert. Über mehrere Jahre durfte Ai Weiwei seine Kunst in China nicht öffentlich zeigen, nur im Ausland. Derzeit aber laufen in Peking 3 Ausstellungen von ihm gleichzeitig. Das hat ihn zuerst selbst überrascht, so Ai Weiwei gegenüber dem ARD-Hörfunk in Peking. Ich habe erst 1 Ausstellung versucht und weil mich niemand gestoppt hat, noch 2. So kam 1 zur anderen. Es war gar nicht geplant, aber sie haben es mir erlaubt. Antrag auf Reisepapiere hat Ai Weiwei in den vergangenen Jahren oft gestellt. Immer ohne Erfolg. Auch zu seiner großen Ausstellung Evidence in Berlin im Martin-Gropius-Bau durfte er vergangenes Jahr nicht kommen. Obwohl er bis zuletzt darauf gehofft hatte und obwohl es im Hintergrund diverse diplomatische Bemühungen gab. Jetzt ist der Weg für Ai Weiwei frei. Ich beantrage jetzt mein Visum, kaufe ein Ticket und fliege nach Deutschland. Ich habe dort mehrere Verpflichtungen und Verabredungen. Mein Sohn ist in Berlin und natürlich möchte ich ihn unbedingt sehen. Seit knapp 1 Jahr wohnen Ai Weiweis Frau und sein 6-jähriger Sohn in Berlin. Und vor seiner Reisesperre hat Ai Weiwei eine Gastprofessur an der Berliner Universität der Künste angenommen. Bislang konnte er die nicht antreten. Die Zeichen haben sich geändert.
Nach dem Ruhetag gestern, dann also direkt nochmal ein Tag der deutschen Radprofis heute bei der Tour de France. Simon Geschke steht ganz oben auf dem Treppchen und das nach dem ersten richtig schweren Alpenabschnitt. An der Strecke für uns dabei Steffen Gahr.
Manchmal lohnt es sich eben doch mutig zu sein, manchmal lohnt es sich eben doch nicht aufzugeben. Simon Geschke hat bei dieser Tour schon 1 Tage als Ausreißer hart gearbeitet und diesmal auch mit Erfolg. Zum ersten Mal bei der Tour darf der Berliner ein Siegerinterview geben.
Ich habe hier eigentlich nichts zu suchen. Ja, hinterm Podium bei einer Tour de France Etappe, seit ich angefangen habe zu fahren. Jeder träumt ein bisschen vom Tour-Etappensieg und irgendwie ist es halt ein unwirklicher Moment. Man hat es so auf dem Kopf, wenn man zur Tour fährt. Naja, vielleicht kommt irgendwann der große Tag und vielleicht klappt es irgendwann mal, aber ich habe noch nicht so viel gewonnen in meiner Laufbahn.
Tränen im Ziel, Attacke im Rennen. 50 Kilometer vor dem Ziel hatte Geschke sich von den Ausreißern abgesetzt. Es folgte eine Solofahrt zum Dach der Tour, dem Dalospass, und es folgte eine schwere Abfahrt. Alles alleine, aber alles sicher gemeistert. Der Lohn, der Tagessieg in Pralu.
In der Abfahrt habe ich viel riskiert, aber auch nicht alles, weil ich, wenn ich stürze, dann so viel wollte ich auch nicht riskieren. Und ich bin einfach probiert, mich auf die Ideallinie zu konzentrieren, keine Zeit zu verlieren in der Abfahrt. Und dann wusste ich, dass ich nochmal 6 Kilometer einfach durch die Schmerzgrenze durch muss. Und ja, heute hat einfach alles gepasst.
Attacken war auch Christopher Froome ausgesetzt. Der Brite aber wehrte alles ab und bleibt souverän im gelben Trikot.
Mit richtig guten sportlichen Nachrichten von der Tour de France geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Wenn Sie diese Sendung im Internet nachhören und zum Beispiel als Podcast herunterladen möchten, dann können Sie das gerne tun auf wdr5.de oder ndr.de/info. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend noch für Sie, sagt Sebastian Ehl.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.